Ja, guten Morgen. Wir haben jetzt hier im Studio Besuch. Grüß dich, guten Morgen. Schön, dass du gekommen bist.
Hallo.
Ja, ich leg gleich los. Du warst vom 3. bis 6. Februar auf einem Filmfestival, und zwar in Stuttgart. Da gab es das Indigene Nordamerika Filmfestival. Und ich habe nachrecherchiert, das Festival gibt es seit 2004. Und damals wurden auch noch andere Begrifflichkeiten gewählt. Ich möchte sie nicht zitieren. Und ab 2023 heißt das eben Indigenes Filmfestival. Es werden, wenn ich richtig informiert bin, 30 bis 50 Filme gezeigt. Und zwar alle 2 Jahre ist das, geil, das Festival. Und es gibt da auch verschiedene Kategorien, von Kurzfilm über Trickfilm und normal
Kinderfilm. Musikvideos, Langfilm, Dokumentationen, ja, sehr, sehr vielseitig, genau.
Und alle diese Filme eben aus Perspektive von indigenen FilmemacherInnen und Schauspielenden.
Okay.
Ja, vielleicht soweit der Überblick. Und magst du was sagen zu den Themen der Filme?
Also vor 2 Jahren war ich zum ersten Mal dabei. Ich mache mal hier den Kopfhörer ein bisschen leiser. So ist besser für mich. Also ich war vor 2 Jahren war ich zum ersten Mal da, und da gab es den Schwerpunkt Fashion oder Mode, und da ging es auch sehr viel um kulturelle Aneignung. Da habe ich auch einen kleinen O-Ton mitgebracht. Vielleicht spielen wir den einfach gleich, wenn es jetzt passt.
That's a difficult question to answer. I would just say, just be aware of what you're wearing. I mean, it's okay to wear jewelry that you've purchased from a native person. If they're selling their wares, this is how they make money sometimes. But when you start wearing, headdresses, or like my tribe, there's basket caps that they wear. And so you have to be careful of not wearing the ceremonial regalia.
Kannst du zusammenfassen, was die Person sagt?
Das ist Jack Kohler, der Regisseur von Gift of Fear und Something Inside is Broken. Das lief dieses Jahr auf dem Festival. Er sagt, es geht um Aneignung, Appropriation, kulturelle Aneignung. Und er sagt halt, sei dir dessen bewusst, was du trägst. Also er sagt, du kannst auf jeden Fall irgendwie Jewelry, also Schmuck kaufen. Aber sei bitte sicher, dass du immer von Native People kaufst, weil es gibt sehr viel Zeug, sage ich jetzt mal, was gefälscht ist, und was auch sehr wichtig ist, dass es nicht ist okay, also das ist halt nicht okay, heilige Dinge zu tragen, die zum Beispiel bei spirituellen Festen getragen werden. Das ist ja auch was hier immer wieder bei dieser Winnetou-Debatte aufkommt oder an Karneval jedes Jahr. Wenn ganz viele Dinge, die eigentlich überhaupt nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind, entheiligt werden, sagen wir mal, oder genau so profan für so
als Konsumgut genommen.
Als Konsumgut, ja, genau, oder als Verkleidung, das ist halt genau nicht im Sinne des Erfinders, und es ist halt auch, das ist ein schwieriges Thema, deswegen tut er sich hier auch so schwer und sagt das nur so kurz, weil dazu kann man eine ganze Sendung füllen zu kultureller Aneignung. Das ist ein riesiges Thema. Es wird gerne auch oft runtergespielt, aber es ist halt einfach so, dass du Leuten was wegnimmst, und diesen Menschen, den Indigenen, wurde einfach schon so viel während dieser 500 Jahre Kolonialzeit so viel weggenommen, dass sie das jetzt einfach, dass es einfach sehr sensibel ist, und du nimmst den Leuten einfach dadurch was weg, dass du potenzielle Einnahmen zum Beispiel verringerst, wenn Leute ihre eigenen Schmuck, ihre eigenen Sachen verkaufen könnten. Aber stattdessen macht das halt eine Nicht-Native-Person oder ein riesiger Konzern. So, und dann ist es halt einfach ein Verlust, in dem Sinne ein ökonomischer Verlust, aber halt eben auch ein Verlust an Kultur und auch nur so eine Verballhornung. Und ja, also riesiges Thema Appropriation oder kulturelle Aneignung. Dieses Jahr war das Thema Reaching the Stars oder Reaching for the Stars, also the Rise of Indigenous Cinema war, glaube ich, das Motto. Also so von wegen nach den Sternen greifen und so ein bisschen so ein etwas Positives, von wegen das indigene Kino kommt hoch sozusagen, wird größer. Das war, glaube ich, so dieses Jahr das Motto. Ist ein bisschen diffus. Aber es ging auch viel um Sport zum Beispiel.
Da habe ich auch Bilder im Kopf. Ja. Ich habe ja auch Trailer geguckt, oder ja, du hast mir auch was geschickt. Und mit so Pferderennen. Mhm, genau. Und
da habe ich auch ein paar O-Töne. Das war auch ziemlich spannend, weil das halt auch ein sehr, das ist halt ein Thema der Lakota in dem Fall. Und das ist ein Nicht-Native-Filmemacher tatsächlich, der 2,5 Jahre gebraucht hat, diesen einstündigen Film, das ist eine Doku über Pferderennen, zu drehen. Und er beschreibt hier, wie seine Annäherung an dieses Thema und auch an diese Menschen war. Und das ist ja einfach immer ein sehr, sehr, sehr sensibler Annäherung.
I came with the approach is like I do know, you know, I don't know. So I spent about, I don't know, 2.5 years with the tribe, back and forth. And so it took a long time, especially Tatewin means, if you guys know any, I mean, she, it took a little while, but my approach was never one of that I knew. I was just there, and I knew. And at ESPN, most of the time you have big crews, and they come in for, you know, 3, 4, 5 days, and then they leave. Well, I knew that was not going to work. So me being a cinematographer, I was able to just go by myself, and so that offset ESPN as far as, you know, budget's concerns. That I was able to just be there. So I would swim in the rivers, and we would go, you know, we would eat dinner, and so. It was just a long process of them learning what my approach was. Now, we talked earlier about, is it an indigenous film? I would probably say not, because I'm not a native, right? But the spirit was to show the Lakota and like how beautiful they are.
Yes, er sagt hier, das ist Jeremy Williams, der Regisseur des Films Sacred Dog, wo es eben um Pferderennen geht. Er sagt so, ist es ein indigener Film? Ich würde wahrscheinlich sagen nein, denn ich bin nicht Native. Aber er hat eben, wie gesagt, 2,5 Jahre mit diesen Familien verbracht, die Pferde züchten und auch Pferderennen machen. Und seine Herangehensweise war, Zitat, ich weiß nichts. Und normalerweise ist es ja, das ist auch eine Fernsehproduktion, glaube ich, so, dass du ein großes Team hast, dann gehst du 2 Tage dahin, drehst und dann ist wieder vorbei. Aber er hat gesagt, nein, das funktioniert so nicht. Du brauchst halt das Vertrauen der Menschen, wenn du wirklich auch intime Aufnahmen haben möchtest. Und dann hat er gesagt, ich gehe da halt alleine hin, zum großen Teil. Er verbringt ja Zeit mit den Leuten, geht zusammen essen, sie gehen im Fluss schwimmen und so weiter. Und dann war irgendwann halt das Vertrauen da, dass die Leute sich halt auch geöffnet haben, was ja bei vielen Dokumentarfilmen auch so ist.
Ich habe auch was gelesen, aber ich hoffe, ich bringe jetzt nichts durcheinander, von einem Inuit-Filmemacher, der auch aus seinem eigenen Versuch, sich wieder anzunähern oder seiner eigenen Herkunft näher zu kommen, in 19 Dörfern war und Gespräche mit Einheimischen geführt hat. Hast du den Film auch gesehen?
Den habe ich leider nicht gesehen.
Ah ja, okay. Aber es ist eine ähnliche Thematik, finde ich.
Ja,
von einer anderen Perspektive her.
Es geht halt so oft wieder darum, irgendwie Identität zu finden, Kultur wiederzufinden, Sprache wiederzufinden, spirituelle Dinge wiederzufinden. Die sind ja alle verloren gegangen und auch bewusst zerstört worden von den Kolonialmächten. Und jetzt die Generation hat so viel mit Trauma noch zu tun, mit ihrem eigenen Trauma, mit dem Trauma der vorhergehenden Generation und versucht jetzt halt wieder das, was noch zu retten ist, vielleicht zusammen zu puzzeln. Deswegen ist das halt eine permanente Suche und deswegen sind die Themen, glaube ich, auch sehr ähnlich. Und was halt noch dazu kommt, warum es dieses Projekt mit den Pferden tatsächlich gibt, die Suizidrate ist 100% höher als in der Durchschnittsbevölkerung bei indigenen Jugendlichen und Kindern zum Teil auch, weil halt einfach die Leute in super prekären Bedingungen leben, in den Reservationen und wenig Perspektive haben. Es gibt keine höhere Bildung in den Res, also heißt es, entweder gehst du weg und verlierst damit halt auch deine Wurzeln und ein bisschen so deinen Bezug zu deiner Kultur, oder du bleibst halt da und hast halt wenig Perspektiven. Und deswegen gibt es solche Projekte wie dieses Put Kids on Horses, also tu die Kids auf die Pferde, so wörtlich gesagt, hat Jeremy Williams gesagt. So, das ist halt so der Versuch, eben den Leuten eben ein Selbstwertgefühl zu geben, einen Teil ihrer Kultur wiederzugeben, Identität und die Sprache zu retten, weil die Lakota sind halt einfach Horse People gewesen 500 Jahre, also seitdem Kolonialmächte Pferde nach Übersee gebracht haben, waren das einfach Teil der Kultur der Lakota. Und damit haben sie sich tatsächlich auch gegenüber der Kolonialmacht sehr lange behauptet. Und darum geht's halt auch in diesem Rennen, dass sie die Battle of, ich weiß nicht, ob ich das jetzt verwechselt, Wounded Knee oder Little Big Horn, da haben sie sich halt sehr lange behauptet gegenüber Little Big Horn. Genau, ja. Und das war halt auch zum Teil wegen der Pferde. Und Sacred Dog heißt der Film, weil die Menschen, als sie sie zum ersten Mal gesehen haben, sie für große Hunde gehalten haben, weil Pferde ja eben in Übersee nicht heimisch sind. Aber eben Teil der Kultur, sehr, sehr wichtiger Teil der Kultur. Und
wegen Kultur, da habe ich auch auf dieser Seite mit den ganzen Filmen gesehen, da gab es auch einen 15-Jährigen, der die Spiele von den Inuit wieder belebt.
Ja.
Das fand ich auch total interessant. Also so.
Das war ein sehr zweischneidiges Schwert. Also das, ich weiß nicht, ob das der gleiche Film war, aber ich habe eine Doku gesehen über einen 15-jährigen Inuit in Alaska auf einer Insel, völlig isoliert vom Rest der Welt, die halt auch noch Walfang betreiben. Also dürfen sie halt, die dürfen 2 Wale schießen pro Jahr. Das ist halt erlaubt. Und er hat einen 200-jährigen Wal erlegt, tatsächlich ein 15-jähriger Junge, und damit halt die Gemeinde auch ernährt, weil Lebensmittel sind halt sehr, sehr teuer dort, weil das halt so weit weg ist. Und davon lebt dann halt die ganze Gemeinde ein halbes Jahr. Und dann wurde er angefeindet von Umweltschutzorganisationen, hat tatsächlich so Hasskommentare und so Nachrichten bekommen, so von wegen, nimm dir doch das Leben und so. Und das halt in der Gemeinde, wo die Suizidrate eh schon unendlich hoch ist bei unter Jugendlichen. Also ja, das war klar, also wenn man diesen Wal so sieht, du denkst, okay, krass, 200 Jahre. Aber zum anderen haben die Leute halt immer so gelebt. So. Und es ist halt auch, sie haben nachhaltig gelebt. Sie haben ja keinen industriellen Walfang betrieben, so, deswegen auch 2 Wale pro Jahr. Und ja, ich meine, im ewigen Eis, was willst du da auch mehr essen? Also gibt's halt nicht viel, ne? Robben und Wale.
Ist auch eine Frage der Perspektive einfach.
Ja, genau. Ja. Ich meine, die Sami machen es genauso, ne? Leben auch von, ja, die einzigen indigenen Bevölkerung, die ich hier in Europa kenne, leben halt seit Jahrhunderten von ihrem Vieh, von den Rentieren, so.
Ja. Sag mal, weil wir ja über dieses Filmfestival, dieses indigene Filmfestival sprechen, gab's auch sowas intersektional, sowas wie eine feministische Perspektive, Filme dazu?
Ja, also tatsächlich Gift of Fear, das war tatsächlich ein Regisseur, aber in dem Film fand ich sehr schön, tatsächlich sehr viele weibliche Perspektiven in Kombination mit Kampfsport. Das fand ich, also es war so sehr empowernd, auch wenn da Kritik kam, so, weil es ging halt, und das ist halt auch ein sehr, sehr sensibles Thema, um verschwundene Menschen, um Entführungen. Ja, willst du
Kritik,
einhaken?
Kannst du kurz benennen?
Genau, also das Thema war, und das war ein wahrer Fall, der in Kalifornien, also es waren 2 verschiedene Fälle, in Kalifornien und South Dakota zusammengemischt, da wurden sehr viele junge Mädchen und Frauen entführt und dann wahrscheinlich Menschenschmugglern zugeführt und wurden aber auch zum Teil befreit. Und das war der Aufhänger, oder der Aufhänger war auch ein Mord an einer indigenen Frau durch einen Weißen, der halt auch nicht aufgeklärt wird, was auch leider sehr üblich ist in den Reservationen auch bis heute, dass sich so eine MMU-Gruppe, so ein Mixed Martial, MMA, ich verwechsel das, diese ganzen Kürzel, MMA, also Mixed Martial Arts, also es hat sich so eine Kampfsportgruppe gegründet von einer Frau auch, und die halt gesagt hat, also wo es auch ganz klar darum ging, sich selber zu verteidigen, so, also wie wehrt man sich gegen eine Entführung, wie wehrt man sich gegen einen Angriff. Und dann kam aber aus dem Publikum so eine Kritik von wegen, ja, wieso bürdet man das den Frauen oder den jungen Mädchen oder den Flinterpersonen auf, wenn das doch eigentlich ein gesellschaftliches Problem ist von patriarchaler Gewalt. Und dann, klar, also der Regisseur hat da nicht direkt darauf reagiert. Ich würde auch sagen, klar, es ist ein soziales, gesellschaftliches Problem, aber solange wir das halt noch haben, müssen wir uns natürlich irgendwie als Betroffene von sexualisierter Gewalt irgendwie versuchen zu wehren. Und ja, dann machen wir es halt so.
Wir können nicht so lange warten.
Ja, genau.
Ja, ist einfach so.
Ja. Und dazu habe ich tatsächlich auch noch einen O-Ton. Und das ist, wie gesagt, es ist auch ein sehr, sehr hartes Thema. Es waren sowieso sehr, sehr viele schwere Themen, wo es um verschwundene Menschen geht.
It's not in the media very often. And that's why we keep making movies like this to try to get out to the non-native audience. so they really understand the issues, because it's been hidden for so long. And the problem is there's no jurisdiction to go after and search for these women, because reservations don't fall under city or state or county jurisdiction. Sometimes the sheriff's department, and it depends, because there's this public law 280, which governs reservations. So right now, really, the FBI and the Bureau of Indian Affairs are the only agencies that are legally can go onto a reservation. But there's very little funding, and the FBI will only go on a reservation if there's a felony committed. So a missing person isn't a felony. So that's why there's so many missing Native American women and men, because no one's looking for them except for the tribal members. And on most tribes that have tribal police, they don't have the same legal ramifications as normal police. A tribal police officer cannot really arrest a person. All they can do is they can hold somebody who's done something wrong, and they have to wait for the sheriff or the police to come and arrest them. And most reservations, it takes 2 hours for a sheriff to get to the reservation. So it's just not a fair circumstance.
Ich fasse es mal zusammen. Das ist Jack Kohler, der Regisseur von Gift of Fear, dem Film, den ich gerade beschrieben habe mit den Martial Arts Empowerment Frauen. Verschwundene Frauen sind in den Medien kaum Thema. Deswegen macht Kohler solche Filme, um auch für Nicht-Native Menschen das Thema zugänglich zu machen, weil es ja eben sehr lang verborgen war. Reservationen sind nicht Teil der kommunalen Bundes- oder Staatsrechtsprechung. Derzeit kann nur das FBI ermitteln in der Reservation, und das machen sie nur, wenn es ein Kapitalverbrechen gibt, und eine verschwundene Person ist kein Kapitalverbrechen. Und außerdem gibt es sehr, sehr wenig Geld für das FBI. Und deswegen gibt es auch so viele verschwundene Frauen, Queers und auch Männer, weil niemand nach ihnen sucht, außer eben den Mitgliedern des Tribes. Und die Tribal Police, die es ja in den Reservationen auch gibt, die haben aber nicht die gleichen Befugnisse wie die normale oder die Bundespolizei. Also zum Beispiel kann sie niemanden verhaften, oder sie kann zum Beispiel nur eine Person versuchen festzuhalten, bis dann der Sheriff aus dem nächstgelegenen Kaff irgendwie 2 Stunden später ankommt, weil die meisten Reservationen sind halt sehr, sehr weit ab vom Schuss, und dann dauert das auch sehr lang. Und es gibt aber tatsächlich auch eine gute Nachricht. Es gibt dieses, ich glaube, es heißt MMU, deswegen habe ich das vorhin auch verwechselt. Das ist eine spezielle Einheit oder vom Innenministerium, die gegründet wurde, die jetzt seit wenigen Jahren auch ein bisschen Geld bekommt, die eben sich darum kümmert, diese alten Fälle, und es sind ja wirklich unendlich viele Fälle, von verschwundenen Personen aufzuklären. Das war tatsächlich im Abspann von Gift of Fear dann so eine kleine positive Nachricht. Ja.
Danke schon mal. Ich habe gerade gedacht, ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall ins Netz zu gehen und sich da nochmal einen Überblick zu verschaffen über die Filme und reinzugucken. Mhm. Und das optisch zu sehen, ist nochmal ein ganz anderer Eindruck, als wir jetzt erzählen. Ja. Also es kommt auch oft mit so viel, ich weiß gar nicht, es ist einfach beeindruckend. Ich kann es jetzt gar nicht so in Worte fassen, weil es auch sehr, sehr unterschiedlich ist, die Bilder, die Personen. Also da kriegst du schon auch Einblicke. Kann ich alle nochmal ans Herz legen. Total. Und ich würde jetzt gerne nochmal rüberspringen auf die Thematik. Es gab auch ein Rahmenprogramm und es gab auch Gäste, oder GästInnen. Was hat dich denn da beeindruckt, oder was würdest du uns da erzählen wollen?
Ich habe ja schon viel hier von Jack Kohler gespielt. Er ist selber Native und hat selber eben 2 Filme mitgebracht. Something Inside is Broken. Das war ein Musical. Das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend. Das hat er zusammen, glaube ich, mit seiner Frau und seiner Tochter geschrieben. Seine Tochter ist weiß tatsächlich, hat aber auch mitgespielt. Das Musical war auch übelst schweres Thema. Es ging um einen Sklavenhändler deutschen oder schweizerischen Ursprungs, der eben Native People, also Indigene, versklavt hat und verkauft hat und missbraucht hat, eben als Arbeitskräfte, was auch tatsächlich sehr, sehr unter den Tisch fällt. Wenn man eben von Sklaverei in den USA hört, dann ist es ja oft schwarze Menschen aus dem afrikanischen Kontinent, aber es wurde eben auch mit Indigenen gemacht. Und da wurden auch Familien auseinandergerissen, Leute gegeneinander ausgespielt. Eben teilweise wurden die halt verpflichtet, dann auch in den Militäreinheiten oder in den Polizeieinheiten zu arbeiten und ihre eigenen Leute zu verraten. Also es waren sehr, 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 sehr harter Film, aber schön aufbereitet. Und sie haben das halt als Musical aufgeführt in verschiedenen Theatern und das dann abgefilmt und zusammengeschnitten. Und teilweise war der Text auch nicht auf Englisch, sondern eben in den der jeweiligen Sprache. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Tribe, welche Nation das war. Und da kam dann auch eine Frage aus dem Publikum, weil wir haben das ja dann nicht verstanden oder viele von uns haben es nicht verstanden. So. Und dann, ja, das haben wir schon bewusst so gemacht, weil es ging ja auch andersrum. Ne? Also als die weißen Siedlerinnen kamen, haben die Indigenen die ja auch nicht verstanden. Und dann hat man mal so ein bisschen einen Perspektivwechsel und versteht jetzt auch mal nicht. Und so ungefähr wird es ja auch klar, worum es geht. Also der Schmerz, der durch den Tod der Angehörigen verursacht, das braucht ja keine Worte. Und für die Natives selber und für die Darstellerinnen, die Native waren, die haben gesagt, das war so stark. Teilweise sprechen diese Sprache vielleicht noch drei Personen, weil auch das ist ja vom Aussterben bedroht. So, ne? Ein Chor von vielleicht, weiß ich nicht, 50, 100 Leuten zu hören in ihrer Sprache, die so in ihrer Sprache singt. So, ne? Das war wirklich auch so ein Moment, wo man sagt, so, jo, da können diese Menschen als indigene Filmemacherin, indigene Künstlerin einfach auch was bewirken, irgendwie was Schönes machen. Ne? Also dafür ist ja Kunst da.
Genau. Ja, und einfach Kultur sichtbar machen, Sprache hörbar machen. Ja. Genau. Finde ich auch sehr berührend, wenn ich das höre, was du erzählst. Ja.
Und dann war noch eine Gästin da. Jetzt weiß ich den Namen gerade gar nicht. Aber wir können einfach mal den O-Ton hören. Und dann suche ich den Namen raus in der Zeit.
Während der Wahrheits- und Wiederversöhnungskommission in Kanada, die dazu eingeleitet wurde, um die ganzen Geschehnisse in den Umerziehungsheimen, wie ich sie lieber nenne, Residential Schools, aufzunehmen, um zu sehen, wie auch Kanada damit umgehen kann, wurde aus Holz in sogenannter Biegeholzart und Weise, eine Tradition von der Nordwestküste, eine große Box gemacht, die sich Box of Tears genannt hat. Und in dieser Box sind praktisch alle Tränen, alle Taschentücher, die benutzt wurden, um diese Tränen aufzuwischen, während der ganzen Aussagen, die gesammelt wurden, in dieser Box gesammelt wurden und dann wurde sie auf eine ganz besondere Art und Weise umsorgt. Insofern jetzt eine Papiertüte aufzubauen, einen Tierberg mit der gleichen Bitte, dass alle Tränen, die hier im Laufe dieses Films geflossen sind, bitte alles dort drin zu versammeln. Ich werde diese Tüte dann verschließen, mit nach Hause nehmen, dort verbrennen und diese Asche in den See geben, damit alle harten Gefühle, die hier bei diesem Film entstehen können, mit dem Wasser wieder fortgetragen werden. Und Kathy Joni ist so freundlich, dass sie die Tabak-Offrande für uns machen wird hier.
So she asked me just to say a few words and I'll say it in my own language so you won't understand me. But I'll tell you what I'm saying. I'm just giving thanks to everything that's on the earth, on up into the sky, and asking that all the people here stay at peace. Yeah, don't film this part. So, if you do feel emotional, just better to let it out, so you can put your penises in here, and I'll put this tobacco in the bag.
Das ist Kathy Joni Fox. Und genau, Nina, das ist eine Professorin aus Tübingen, glaube ich. Die haben ja immer eine Kooperation mit drei verschiedenen Unis. Die Studierenden machen dann teilweise die Untertitel auch selber. Das fand ich auch ziemlich cool. Aus Bremen, glaube ich, Tübingen und Konstanz. Genau. Und das ist eine der Professorinnen, die Deutsch gesprochen hat. Und Kathy Joni Fox war eine der Gästinnen. Und die hat dann eben angeboten, also sie hat selber auch noch was in ihrer eigenen Sprache gesagt. Das habe ich dann nicht mitgeschnitten, weil ich glaube, das war nicht erwünscht. Und sie hat halt das nochmal wiederholt, was Nina gesagt hat, dass diese ganzen Tränen, die während des Films geflossen sind, und ich glaube, es waren nicht wenige, weil es ging auch um ein sehr hartes Thema, um Residential Schools, also um diese Umerziehungslager. Und das waren eigentlich Folteranstalten, muss man es nennen. Also es gab so viel missbräuchliche Vorfälle, Kinder, die dort geboren wurden von Priestern, die aus Missbrauch entstanden sind, dann zur Adoption freigegeben wurden. Genau, dass das dann angeboten wurde, dass man das Taschentuch, in das man geweint hat, dann in diese Tüte schmeißen konnte und das dann eben mit einer Tabakprozedere, mit so einer Zeremonie dem Wasser wieder übergeben werden kann. Das fand ich auch eine sehr schöne Idee. Und zu Gift, das war gar nicht Gift dafür, wie hieß es? Habe ich hier nicht noch einen O-Ton? Ah ja, genau. Zu Identität und den Adoptionsfällen.
Ich kann mich daran erinnern, dass in einer Szene diese Poster waren mit kleinen Kindern. Diese Kinder sind zur Adoption freigegeben worden. Und die meisten von diesen Adoptionsfällen sind nach wie vor geschlossen. Das heißt, es ist extrem schwierig, da überhaupt ranzukommen und auch für diese Kinder überhaupt rauszufinden, wer ihre Familie ist. Gerade Mütter, die mehrere Kinder hatten, zum Teil ihnen Adoptionspapiere untergejubelt wurden, ohne dass sie genau wissen, was sie unterschrieben haben. Und diese Kinder eben auch aus den Familien rausgenommen worden sind, um sie dann zur Adoption freizugeben. Und das war alles eine Art und Weise, um die indigene Bevölkerung auseinanderzureißen.
Genau, und da sieht man halt auch, wenn man jetzt vielleicht das abtun möchte, so, ne, dass diese ganze Kolonialzeit ist ja schon 500 Jahre her. Nein, ist es nicht. Die letzte Residential School hat 97 geschlossen in Kanada. Und die Leute suchen tatsächlich immer noch nach ihren Eltern. Sie wissen wirklich nicht, wer sie sind, weil sie zur Adoption als Babys freigegeben wurden, weil sie vielleicht aus einem Missbrauch entstanden sind. Und es gab eine Reihe von Infantiziden, darum ging es in diesem Film Sugarcane, hieß der, genau, war eine Doku, wo auch ein 60-jähriger Mann mehr oder weniger auf der Suche war, nach dem, wer er denn ist, ne? Also weil er als Kind eigentlich im Müll gelandet wäre, wenn er nicht zufällig gefunden worden wäre von einem Mitschüler. So. Und das sind so tiefe, tiefgehende Traumata, die er natürlich auch an seinen Sohn weitergibt und der dann auch an seine Kinder. Und das haben sie im Film, das kam im Film dann auch sehr gut raus, so was das mit Familien macht. Und ich meine, es gibt ja dieses Stereotyp vom Alkoholiker, Indigenen. Und auch das kommt leider nicht von ungefähr, weil die Menschen haben sich Hilfe gesucht. Ne? Sie haben sich an die Lehrerin gewandt, an die Eltern, an die Polizei. Und sie wurden überall abgewiesen oder verprügelt. Und dann hat eine Frau halt auch, eine Betroffene von sexualisierter Gewalt, gesagt, okay, wenn mir niemand zuhört, dann hole ich mir jetzt eine Flasche Wein. Und seitdem bin ich Alkoholikerin, hat sie gesagt. So, ne? Wenn du nicht gehört wirst, nicht gesehen wirst, wenn deine Probleme nicht ernst genommen wirst oder wenn es einfach egal ist, ne, weil du ja nur Indigen bist, dann musst du halt selber einen Weg finden, damit umzugehen. Und das sind halt oft eben Substanzen, Konsum. Ja.
Ja. Umso bedeutvoller, solche Filme zu machen und das zu transportieren, genau, und der Öffentlichkeit herzustellen. Ja. Ja. Es macht auch sprachlos gerade ein Stück. Ja. Also, ja. Ich wollte dich noch fragen, hast du auch persönliche Begegnungen gehabt mit Filmemachenden oder?
Dieses Jahr nicht, aber vor zwei Jahren habe ich tatsächlich eine Regisseurin angesprochen, die hat auch zwei Filme, einer ihrer Kurzfilme wurde auch gezeigt dieses Jahr nochmal. Die fand ich auch sehr, sehr beeindruckend. Jules Kustatschin war das, die habe ich letztes Jahr dann auch interviewt. Ja. Aber dieses Jahr war es eher so, es ist halt super eng, ne? Also du hast einen Film, dann hast du vielleicht 10 Minuten zum Gespräch, dann wirst du rausgebeten, dann musst du schon wieder rein. Also ich würde dem Festival tatsächlich auch ein bisschen mehr Luft wünschen, weil es ist nur ein Raum, ein einziger Raum in der VHS in Stuttgart. Und da geht's halt den ganzen Tag, und da ballern die halt einen Film nach dem anderen und die Gäste haben kaum, also die meisten Gespräche finden dann, glaube ich, draußen statt, weil das Programm einfach so straff ist, dass da kaum Zeit ist, was ein bisschen schade ist. So. Vielleicht müsste man sich einfach noch einen zweiten Raum organisieren oder mehr Luft zwischen den Filmen haben. Oder eine ganze Woche.
Nee. Gleich. Noch eine bisschen persönlichere Frage. Hat das deine Perspektive nochmal verändert, diese Konfrontation auch mit indigenen Perspektiven?
Also als ich das erste Mal da war, vor 2 Jahren, habe ich schon so das Gefühl gehabt, endlich ist hier mal was die Leute selber erzählen und selber zeigen, genau, wie es wirklich ist, wie es ihnen damit geht. Und ich habe schon auch immer mal wieder so Aha-Effekte gehabt, so dieses, wieso kriegen denn die, also wieso gibt es denn so viele Teenage-Moms in den Reservationen, so, und dann, weil die Leute schon mal kurz davor standen, ausgelöscht zu werden einfach und sagen, es gibt nur noch so wenige von uns, so, und ja, ich kriege jetzt halt ganz viele Kinder, so, und das, alles klar, das ist eine bewusste Entscheidung, so, ne, das ist halt nicht nur Ausgeburt der prekären Umstände, unter denen die Leute leben, sicher auch, aber es ist halt auch eine Entscheidung, so, und das finde ich total wertvoll, einfach so das mal so eins zu eins aus erster Hand zu hören, so, von den Leuten, die wirklich betroffen sind, die so viele Traumata mit sich rumschleppen, was ich mir überhaupt nicht ausmalen kann, weil ich halt nicht betroffen bin. So. Also finde ich super wertvoll. Und was ich auch noch ein kleiner Sidekick, was ich mir noch notiert habe. Ich weiß nicht, ob du dich vielleicht erinnerst, Sabine, 1973 hat Marlon Brando seinen Oscar abgelehnt.
Ja.
Und hat Satine Little Feather auf die Bühne geschickt, die den Oscar für ihn tatsächlich abgelehnt hat. Das war die Präsidentin der National Native American Affirmative Image Committee. Selber hat sie sich Apache genannt. Es war danach nicht so ganz klar, ob sie nicht auch eine sogenannte Pretendian ist, also ob sie nur so getan hat, als ob sie indigen ist. Aber jedenfalls mit der Begründung, wie indigene Menschen in der Filmindustrie, im Fernsehen, im Kino dargestellt werden, wie die indigene Bevölkerung dargestellt wird und wie sie auch behandelt wird in der Filmindustrie. Das war der Protest von Marlon Brando gegen diese Behandlung und auch mit Hinweis auf, genau, damals gab es in Wounded Knee eine Besetzung, auch mit Hinweis auf, ja, wie behandelt die USA denn die indigene Bevölkerung. Und das Schöne war halt, dieses Jahr wurde Lily Gladstone als erste indigene Schauspielerin für einen Oscar nominiert für ihre Performance in Killers of the Flower Moon von Scorsese. Das war ein Film, der letztes oder vorletztes Jahr rauskam. Sie hat ihn zwar nicht bekommen, aber es war so, okay, 50 Jahre später.
Und hat ihn dann nicht bekommen. Ich habe jetzt gedacht, jetzt hätten wir ein gutes Schlusswort, aber vielleicht ist das einfach ein realistisches.
Ja.
Ja. Hör mal, danke dir, dass du gekommen bist und uns das erzählt hast. Und wie gesagt, geht auf die Seite und guckt euch das an. Mhm. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es sind einfach so andere Bilder und so an. Ja, ich kann das immer nicht so ein Wort. Guckt einfach mal rein. Ja. Danke dir.
Gerne.